Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast. Bei meinsportpodcast.de. Die Messe bei den Profis ist gelesen und die letzte Oktave gesungen. Also können wir darüber sprechen, über die letzte abgelaufene Saison 2023, 2024. Und deswegen heiße ich euch, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserer so kleinen Rückblicksendung. Wir machen vielleicht noch einen etwas größeren Rückblick, aber heute wollen wir dann doch mal gucken, was ist dieser Platz 6. Ich darf spoilern, ihr habt es alle gesehen, am Sonntag hoffentlich auch im Stadion oder am Fernsehen. Wollen wir drüber reden und wir wollen auch aber vorausblicken auf die kommenden beiden Spiele unserer U23 und das machen wir. Mein Name ist Tobi und ich darf begrüßen an meiner Seite Chris.
Moin Chris. Moin Tobi, nach der Saison ist vor der Relegation, wir sliden direkt in die nächste heiße Phase und ich denke mal, wir sind alle sehr gespannt, was das für uns bedeuten wird.
Das, glaube ich, sind wir wirklich, auch was die Kaderplanung dann bei den Profis angeht und gekürzte Etats und erhöhte Dauerkarten, werden wir alles besprechen. Und dabei ist auch Dennis. Guten Abend, Dennis.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde und an alle, die da zuhören. Ja, freue mich, dabei sein zu dürfen und freue mich auf noch hoffentlich zwei erfolgreiche Spiele unserer Roten.
Ja, und wir dürfen spoilern, also das ist ganz klar, am 2.6. sind natürlich Chris, Dennis, André und ich auch im Stadion und werden alles tun, um unsere jungen Roten dann auch in die dritte Liga zu schreien. Aber genug von uns, wir schalten jetzt live in die Kabine vom KSV Hessen Kassel und begrüßen unseren VfW-Porttrainer Alexander Kiene. Guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend in die Runde. Auch ein Hallo an alle 96-Fans. Ich bin tatsächlich nicht in der Kabine, sondern im Trainer-Office, aber trotzdem in Kassel. Und ja, freue mich mit euch, den Abend gemeinsam zu verbringen.
Da freuen wir uns nicht minder natürlich. Und lasst uns dann gleich reinstarten und so ein bisschen zurückblicken. Also Hannover 96 hat dann gegen Holstein Kiel leider nicht den erwarteten, vom Trainer auch programmierten Heimsieg einfahren können, sondern am Ende dann mit 1-2 verloren, unglücklich, unverdient, weiß ich nicht. Aber am Ende steht Platz 6, ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zur abgelaufenen Saison und auch von den Punkten und Toren her die erfolgreichste Saison, seitdem wir wieder zweite Liga spielen. Also ist doch eigentlich alles im grünen Bereich, Chris.
Ja, kann man so sagen. Wenn du sagst, vielleicht unglücklich verloren das Kieler Spiel, dann hoffe ich, das ist eine Einzelmeinung. Ich bin schon der Meinung, dass es relativ verdient verloren wurde, gerade nach dem schnellen Doppelschlag in der ersten Halbzeit. Mit dem Gegentreffer habe ich nicht wirklich noch rechnen dürfen, zumal der Trainer ja durch seine Wechsel schon gezeigt hat, dass er das Spiel abgeschenkt hat. Spätestens mit der Einwechslung von Teuchert und Schaub ist das ja in der Regel dann zu den Akten zu legen, wie man so schön sagt. Es ist Gott sei Dank nicht die erneute Heimklatsche zum Saisonabschluss geworden, die wir, ja, ich will nicht sagen befürchtet haben, aber die wir zumindest mal in Erinnerung gerufen haben und auch halt gesagt haben, was für Auswirkungen das dann für die weitere Restsaison wie Vorbereitungsphase haben kann. Von daher muss man sagen, okay, die Saison irgendwie zu Ende gebracht, nicht so, wie wir es natürlich alle gern gesehen hätten, aber auch nicht so dramatisch schlecht wie im Vorjahr.
Nicht so dramatisch schlecht wie im Vorjahr, das stimmt. Und Dennis, ich finde, da hat Chris aber jetzt aber dem Teuchert und dem Schaub, also Louis Schaub übrigens Spieler des Spiels, ja, so ehrlich müssen wir sein, so viel Lob hat er verdient, ein bisschen Unrecht getan. Und ich fand schon, dass Sadie, als er reingekommen ist, vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen ist, jeden Schuss genommen hat. Ja, der war jetzt nicht ganz so erfolgreich und Louis Schaub hat immerhin den Anschluss erzielt. Also Das war ja schon ein bisschen despektierlich von Chris.
Nö, finde ich nicht. Also ich sehe es auch so, wir haben leider verdient verloren und man hat gesehen, warum Kiel aufsteigt und wir eben nicht, weil wir noch nicht so weit sind. Obwohl ich tatsächlich die ersten 20 Minuten sehr gut fand von uns. Ja, wir haben kein Tor gemacht, aber wir haben richtig gut gepresst, finde ich. Und wir haben die Kieler da unter Druck gesetzt. Also das war schon, finde ich, am Anfang sehr ordentlich. Aber wir haben auch gesehen, wo unsere Baustellen liegen. Aber da werden wir sicherlich noch mal zu sprechen. War so okay, leider. Aber ist trotzdem eine Verbesserung zur letzten Saison. Insofern,
ja,
nehmen wir so mit. Und wir sind ja noch im Dreijahresplan. Also, hey. Alles gut. Also,
wir sind voll drin im Dreijahresplan und wir haben so ein bisschen angefangen wie Atalanta Bergamo, nur ohne den Erfolg im Finale der Euroleague gegen Bayer Leverkusen. Und ich darf es verraten, wir nehmen heute auf am 23. Mai. Ihr werdet die Sendung nicht am 23. Mai hören. Aber warum erwähne ich dieses Datum? Weil der 23. Mai in der Historie von Hannover 96 ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Datum ist. Eigentlich hätte heute das Jubiläumstrikot getragen werden müssen. Eigentlich hätte es heute die Jubiläumsdosen von Gilde geben müssen, weil genau heute im Jahr 1954 sind wir zum zweiten Mal in der Historie deutscher Fußballmeister geworden. Am 23. Mai 1954 haben dann unsere Roten Riesen den großen Favoriten aus Kaiserslautern gespickt mit ganz, ganz vielen Weltmeistern, die dann auch 1954 den Titel für Deutschland geholt haben. Da haben wir uns durchgesetzt. 23. Mai 92. Die Älteren von euch werden sich gut erinnern, weil wir es erlebt haben. Der Pokalsieg als erster und bisher einziger, und das wird auch am nächsten Samstag so bleiben, Zweitligist, hat Hannover 96 natürlich den Pokalsieg geholt durch Elfmeterschießen, dann gegen Borussia Mönchengladbach. Und auch der 23. Mai 2015 sei nicht unerwähnt. Ein entscheidendes Spiel in der Bundesliga, Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wir konnten den Klassenerhalt sichern. Also der 23. Mai, ein ganz entscheidendes Datum für Hannover 96. Deswegen nehmen wir auch ganz bewusst an diesem Tage auf. So, Kiel, machen wir einen Haken dran. Alex, wir haben ja auch in der Hinrunde ganz, ganz oft miteinander gesprochen. Wir haben immer wieder gesagt, okay, es fehlt vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube. Wir waren immer irgendwie ganz nah dran. 96 hatte auch in der Rückrunde oft die Chance, den Sprung dann wirklich unter die ersten drei zu machen, auch nicht nur über Nacht. Das haben wir geschafft, aber eben nicht am Ende des Spieltags. Und was würdest du sagen, war das eine gute 96-Saison? War das so, wie wir es erwarten durften? Oder war am Ende dann vielleicht doch mehr drin?
Ich finde auf jeden Fall diese Platzierung in den Top 6 ganz klar eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison, aber es war auf der anderen Seite auch deutlich mehr drin. So, was meine ich konkret? Was war gut? Die Mannschaft ist aus meiner Sicht deutlich stabiler geworden als in der letzten Saison. Man hatte natürlich auch ein gewisses Grundgerüst und gewisse Prinzipien, auf denen man aufbauen konnte. Man ist als Team aus meiner Sicht deutlich gefestigter gewesen als insbesondere noch in der letzten Rückrunde. Man hat ja auch dieses Mal eine deutlich bessere Rückrunde gespielt. Man hat auch insgesamt weniger Rückschläge erleiden müssen als in der letzten Saison. Und man war auch widerstandsfähiger. Das heißt, man ist nach Rückständen zurückgekommen, gerade zu Hause. Man hat auswärts auch tolle Spiele gemacht, wie beim HSV. Das fand ich sehr gut beispielsweise. Und dadurch insgesamt eine Saison mit einem sehr positiven Torverhältnis, auch mit einer Rückrunde, die in den Top 5 gewesen ist. Und man hat, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, absolute Top-Werte, was die Intensität im Spiel betrifft, gerade im Pressing und Gegenpressing. Das konnte man auch wieder in den ersten 20 Minuten gegen Holstein Kiel sehen, dass 96 da Stärken hat, auch in den Umschaltprozessen. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, es war mehr möglich, weil ich finde, und man sieht das auch anhand der Aufsteiger Kiel und St. Pauli, vielleicht war so ein Aufstieg noch nie so einfach wie in dieser Saison. Und 96 hat es einfach nicht geschafft, konstant mehr zu gewinnen. Man hat einfach zu viele Spiele unentschieden gespielt, gerade zu Hause. Wenn du aufsteigen willst, dann musst du eine Top-Bilanz zu Hause haben. Das hat 96 nicht geschafft, auch nochmal dokumentiert mit der Heimniederlage gegen Kiel am letzten Spieltag. Und man hat einfach zu häufig auch den Start verpennt. Man hat zu viele Rückstände hinnehmen müssen und hat ja dadurch auch das Spiel nicht in die eigene Richtung bringen können. Auch wieder das Beispiel gegen Kiel. Man hat gute 20 Minuten gehabt. Man hätte in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. Man war aber vorne nicht effizient genug und dann hat der Gegner zugeschlagen und deshalb hat man auch ganz klar erkannt, ja, warum ist Kiel am Ende aufgestiegen? Weil sie genau diese Effizienz in beiden Strafräumen gehabt haben, nämlich hinten eine starke Verteidigungsmentalität in der eigenen Box zu haben und vorne einfach zuzuschlagen und dann Spiele auch gerade auswärts für sich zu entscheiden. Für mich waren mehrere Dinge auffällig. Erstens, es gab zu wenig zu Null-Spiele. Das heißt, die Defensive war nicht so konstant, wie man das braucht, um ganz oben zu stehen. Obwohl man mit Halstenberg einen Top-Transfer gemacht hat, der auch eine tolle Saison gespielt hat. Aber daneben gab es leider zu viele Fehler, gerade auch in der Strafraumverteidigung. Da war 96 immer wieder zu knacken. Da war man gerade in der Mannmarkierung nicht gut genug. Das Zweite ist, aus meiner Sicht hat es Probleme im Herzstück, im Mittelfeld gegeben, gerade auch was die Dominanz und Spielstärke dort betrifft. Zu viele ähnliche Spielertypen mit zu wenig Tempo, auch mit zu wenig Impulsen, Kreativität und Torgefahr nach vorne. Und am Ende des Tages hat es vorne eben auch nicht diesen Unterschiedsspieler gegeben, wie ihn vielleicht andere Mannschaften gehabt haben. Gab ja jetzt keinen Torjäger à la Robert Glatzel vom HSV, oder mein Haris Tabakovic, den ich in Österreich trainiert habe, der jetzt irgendwie für 20 Tore plus garantiert. Das hat 96 nicht. Man hat Spieler gehabt, die eine mittlere Quote erzielt haben, aber eben nicht diese Unterschiedsspieler. Und wenn man diese ganzen Punkte zusammenfasst, dann hat es irgendwo in allen Mannschaftsteilen ein Stück gefehlt. Trotzdem insgesamt eine verbesserte Saison, aber es hat ganz klar nicht gereicht für ganz oben und auch nicht für den Aufstieg.
Ja, das hast du gut analysiert, Alex. Und wenn wir mal ganz tief in die Zahlen reingucken, also na klar war es eine Verbesserung und du hast auch recht, die Rückrunde mit 28 Punkten, dann nochmal 4 Punkte besser als die Hinrunde, obwohl wir hier oft in der Rückrunde uns enttäuscht gezeigt haben. Also unser Gefühl eigentlich vielleicht gar nicht so richtig. Aber 96, und das müssen wir sagen, ist, was die Niederlagen angeht, immerhin das drittbeste Team der zweiten Bundesliga. Nur St. Pauli mit 5 Niederlagen und Fortuna Düsseldorf mit 7 Niederlagen haben weniger Niederlagen als 96. Die 8 haben ebenso viel wie der zweite von Holstein Kiel. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt.
Wir sind die Unentschiedenkönige.
Ja, wir haben 13 Unentschieden. Also wir haben genauso viele Unentschieden wie Siege, nämlich 13 Stück. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Es ist eine Verbesserung vielleicht im Vergleich zur letzten Saison, wo wir dann so knappe Spiele auch gerne mal verloren haben. Aber was wir nicht geschafft haben, ist dann, wir sind oft zurückgekommen. Ich erinnere mich da an 0-2 gegen Hertha, dass wir in 2-2 gewandelt haben. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Düsseldorf zu Hause, wo wir auch den Rückstand aufgeholt haben. Aber wir haben es nicht geschafft, dann diese knappen, engen Spiele tatsächlich für uns zu entscheiden. Und das ist für mich der entscheidende Faktor. Wir waren stabil, was Niederlagen angeht, aber wir waren eben nicht erfolgreich genug, was Siege angeht, Chris. Oder ist es das Entscheidende? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wir waren so dicht, ganz oft waren wir so dicht dran. Und auch wenn wir uns am Ende dann mal die Tabelle angucken, müssen wir sagen, also wir reden, na klar, reden wir über 3 Plätze, alles in Ordnung. Wir reden aber letzten Endes dann in Anführungszeichen nur über 11 Punkte. Und 11 Punkte mal auf die Unentschieden gerechnet, also 2 Punkte mehr pro Sieg, das sind dann bei 6 Siegen mehr statt Unentschieden der dritte Platz.
Ja, und vor allen Dingen haben wir halt Punkte häufig auch gegen Gegner liegen gelassen, wo ich sagen muss, da schlafe ich heute noch schlecht. Also ich habe einfach den Anspruch als Hannover 96, dass ich Elversberg schlage. Und das sind halt genau solche Spiele, wo man sagen muss, das hat André, glaube ich, in jeder zweiten Sendung gesagt, was wäre möglich gewesen, wenn. Und das sehen wir jetzt am Ende halt schwarz auf weiß, wie knapp es letztendlich geworden ist. Und das muss ganz einfach in uns allen Unzufriedenheit auslösen. Wenn wir uns die Saison angucken, sehen, welche Mannschaften jetzt wie mit welcher Leistung aufgestiegen sind und wie nah wir letztendlich doch dran gewesen sind, obwohl wir so häufig Spiele, die wir ganz einfach, es tut mir leid, gewinnen müssen oder hätten gewinnen müssen, nicht erfolgreich nach Hause gebracht haben. Ne? Das tut weh, also mir wahnsinnig doll. Und ja, natürlich freue ich mich, letztes Jahr 14 Niederlagen, dass wir da uns deutlich gesteigert haben. Aber wenn wir über Steigern reden, dann sage ich, gut, dann war das jetzt eine Stufe, dann erwarte ich aber im nächsten Jahr diesen entscheidenden Schritt auf der Stufe mehr.
Ja, und Dennis, Alex hat es gesagt, es war vielleicht nie so leicht aufzusteigen, weil wir auch noch nie so dicht dran gewesen sind in den vergangenen Saisons, seitdem wir wieder zweite Liga spielen. Ist das denn Grund zur Hoffnung oder sollte uns das eher Sorge machen?
Naja, also es war sicherlich diese Saison leicht, auch weil zwei Mannschaften runtergekommen sind, die überhaupt nicht performt haben, was man ein Stück weit vielleicht auch hätte erwarten können, weil die tatsächlich sich erstmal an die zweite Liga gewöhnen müssen. Die werden aber in der nächsten Saison auch den Anspruch haben, wieder oben mitzuspielen. Und es kommen ja auch noch mal mindestens zwei runter. Und darunter auch Mannschaften, die die zweite Liga ganz gut kennen. Also insofern, ja, ich glaube auch, das wird nächste Saison durchaus schwieriger. Auf der anderen Seite jetzt vorhin, Chris, klar, ne, Elversberg, würde ich auch sagen, müsste man eigentlich schlagen. Auf der anderen Seite, ey, die sind Elfter geworden, ne, als Aufsteiger. Da haben auch andere Mannschaften, ich glaube, ne, also
ja, aber jetzt der andere HSV
hätte auch gerne gegen die gewonnen. Ne? Könnten
wir behalten. Das Schlimmste ist doch, die einzige Mannschaft, die Elversberg so abgefiedelt hat, wie man es eigentlich in der gesamten Saison hätte erwarten müssen, wer war denn das? Die sind nicht weit weg von hier, guck mal auf der Karte ein Stück nach rechts. Schalt nochmal runter und fahr durch.
Also, ganz klar, ne? Also es wird nächste Saison wahrscheinlich auch ein Tickchen schwieriger nochmal. Auf der anderen Seite, wir sind einen Schritt gegangen, vor allen Dingen, was unsere Abwehr betrifft. Also wir haben deutlich weniger Tore kassiert, wir haben ein positives Torverhältnis. Das sind ja alles Dinge, auf die wir aufbauen können und die ich jetzt einfach mal positiv sehe. Aber wir müssen ganz klar sagen, Markus Mann muss weiter trickreich sein, die Mannschaft irgendwie zu verstärken, ohne Geld auszugeben. Also, Chapeau. Ich bin sehr gespannt, wie das uns gelingt und hoffen wir mal, dass nicht noch irgendwelche Leute weggekauft werden.
Absolut, das müssen wir hoffen. Alex, ich will nochmal kurz zu dir zurückkommen, weil du hast für mich einen ganz entscheidenden Punkt gesagt, was das Kiel-Spiel betrifft, ist für mich aber auch ein Symptom, was wir häufig gezeigt haben. Wir haben oftmals sehr engagiert angefangen und hatten in den ersten 10, 15, 20 Minuten wirklich hochkarätige Chancen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, unser Spiel war darauf ausgelegt, dass wir dann auch in dieser Phase das frühe 1-0, vielleicht auch ein schnelles 2-0 hinterher nachlegen. Das ist uns oft nicht geglückt. War das dann vielleicht, ohne jetzt auf Stefan Neidl einzugehen, eine zu eindimensionale Betrachtung des Spiels?
Jein, würde ich jetzt mal sagen, weil ich hatte ja in der Gegneranalyse vor dem Spiel gegen Kiel gesagt, du musst diesen Gegner von Beginn an unter Druck setzen und für mich muss es auch der Anspruch von Hannover 96 sein, im eigenen Stadion Gegner ja von der ersten Minute an dominieren zu wollen, unter Druck zu setzen, auch mit hohem Pressing zu stressen und zu Fehlern zu zwingen. Und ich finde, das hat 96 in diesen ersten 15, 20 Minuten gut gemacht, aber sie sind in dieser Phase einfach nicht in Führung gegangen. Und da ist ein großes Problem zu nennen, nämlich die nötige Effizienz im letzten Drittel. Und da hat 96 eben nicht diese Unterschiedsspieler gehabt, die dann das 1-0 machen. Und der andere Aspekt, und deswegen auch ein Stück weit dann auch die andere Betrachtungsweise: Du kannst dieses Pressing, diese Intensität niemals über 90 Minuten durchhalten, sondern du brauchst im Spiel auch Phasen, wo du über Ballbesitz das Spiel kontrollierst, wo du auch den Gegner einfach mal laufen lässt, auch müde spielst. Und ich finde, dass 96 Fortschritte machen muss, insgesamt im Ballbesitzspiel. Ich finde, dass 96 auch Fortschritte machen muss gegen kompakte Gegner. Das hat man auch immer wieder gesehen, sowohl in Hannover als auch auswärts. Wenn ein Gegner sehr kompakt gespielt hat, wenig Räume geboten hat, dann hatte 96 Probleme, Lösungen zu finden. Halstenberg ist ein Unterschiedsspieler, der hat immer Lösungen gefunden, gerade im Vertikalspiel, auch mit seinen Flugbällen. Das war teilweise überragend. Aber er war gerade aus der Defensive heraus der Einzige, der diese Lösungen hatte. Und deshalb kommen wir auch noch zu diesem Punkt, den ich vorhin genannt habe. Mir war gerade im Herzstück, im Mittelfeld, war zu wenig Kreativität und auch ja, zu wenig Impulsgebung vorhanden. Da ist zu wenig entstanden nach vorne. Leopold, der hatte sicherlich in einzelnen Spielen mal Ideen, der hat auch immer eine gute Passquote gehabt, aber so aus der 6er-8er-Position da entscheidende Impulse nach vorne zu setzen, auch Räume und Gegner zu überwinden, das hat 96 zu wenig geschafft. Und deshalb ja, war man dann auch insgesamt nicht gut genug, um ganz oben zu stehen.
Ja, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Und wir blicken gleich im zweiten Teil ein bisschen genauer darauf, was braucht es vielleicht jetzt, um den nächsten Schritt in unserem Dreijahresplan, den wir ja noch erfüllen, wie Dennis korrekterweise gesagt hat, dann auch gehen zu können. Aber das machen wir gleich, nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben so ein kleines Fazit gezogen über die Saison. Wir haben festgestellt, es war mehr drin. Am letzten Ende fehlte uns so vielleicht dieser entscheidende Lucky Punch, vielleicht auch ein bisschen Qualität. Alex hat das Mittelfeld angesprochen. Also gucken wir drauf. Nächste Saison, Dennis, du hast gesagt, es wird vielleicht im Zweifel nicht leichter. Wir kriegen ja mit Darmstadt und Köln Absteiger, die zweite Liga kennen. Darauf hast du angespielt. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es dann letzten Endes auch den VfL Bochum treffen wird oder dass Fortuna Düsseldorf noch bei uns in der Liga bleiben wird. Das ist das Hinspiel heute Abend. So ehrlich können wir ja sein. Aber Dennis, was brauchst du jetzt? Also 96 will den Kader besser machen. Markus Mann hat klar gesagt, sie wollen Spieler verpflichten, die uns in der Spitze verstärken. Aber wir haben nicht einen müden Cent. Wie kann das funktionieren?
Ja, das kann nur so weiter funktionieren, wie das Markus Mann ja bisher auch machen musste. Das heißt also, er sucht nach ablösefreien Spielern, die zu uns kommen wollen. Es wird auch wieder über junge Spieler funktionieren, vielleicht, die wir leihen. Das hat ja mit dem aktuellen Nationalspieler Maxi Bayer mal sehr gut funktioniert. Jetzt in dieser Saison leider nicht so optimal, außer bei der U23. Aber da das muss auch, befürchte ich, unser Weg sein, weil ich sehe nicht, dass da irgendwo eine Geldschatulle aufgemacht wird. Also insofern haben wir keine andere Möglichkeit. Und es kann ja nicht unser Weg sein, jetzt die Stammkräfte, die wir haben, zu verkaufen. Weil dann muss man ganz klar sagen, müssen wir dann 1:1 wieder Ersatz besorgen. Und das sehe ich tatsächlich nicht. Also das ist schwierig. Insofern muss es darüber laufen und es muss weiter darüber laufen, dass wir aus der U23 Leute perspektivisch nach oben ziehen. Also gerade, sage ich mal, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Innenverteidiger kaufen. Ne? Also da können wir vielleicht auch tatsächlich mit den Spielern arbeiten, die wir haben.
Wir verlieren zwei.
Julian Börner und
Yannick Lührs. Börner geht zur U23, Yannick Lührs geht zur U23 von Dortmund.
Also Börni hat jetzt nicht mehr gespielt. Ist jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Lührs finde ich schade, muss ich tatsächlich sagen. Aber da macht es aus meiner Sicht zum Beispiel keinen Sinn, einen zu holen, weil der hätte ja auf jeden Fall den Anspruch zu spielen. Und ich wüsste nicht, wen soll man dann auf die Bank setzen? Also dann eher mit Perspektivspielern arbeiten, außer U23, plus Yannick Dehm, der auch Innenverteidiger könnte, oder rechts außen. Dann brauchen wir wichtiger, aus meiner Sicht, einen Linksverteidiger noch als Backup.
Ja, finde ich spannend.
Das sehe ich aber genauso. Das sehe ich aber genauso.
Chris, Warte, Chris, ich will noch mal kurz unterstreichen mit den Perspektivspielern. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, Leon Umar Wechsel und natürlich auch Montiel Indikom, die ihr Debüt gegeben haben im Freundschaftsspiel der U19-Nationalmannschaft gegen Dänemark. Leider gab es eine Niederlage, aber unsere beiden 96er kamen zum Einsatz. So, Chris, bitte.
Ich glaube, die Verteidigersituation wird erst kritisch, wenn wir wirklich Phil Neumann verlieren, weil dann, also momentan ist es ja so, Yannick Lührs in allen Ehren, aber er ist ja über die Reservistenrolle nicht groß hinausgekommen und hat, wenn er gespielt hat zuletzt, hat er das ordentlich gemacht, aber es ist ja kein Kandidat für die erste Elf in der nächsten Saison, wenn unser Stamm dort hinten so bestehen bleibt, wie er aktuell ist. Bedeutet, wir suchen jemanden als Backup für die Bank, der sich nicht zwangsläufig auf dem Bierdeckel einen Knoten in die Beine spielen lässt. Und da glaube ich schon, dass wir es wieder schaffen können, aus den eigenen Reihen oder ablösefrei vielleicht jemanden zu finden, der sich dorthin setzt und im Zweifelsfall auch mal ins Spiel reingeworfen werden kann und nicht dafür sorgt, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Ich bin völlig tiefenentspannt, was die Offensive betrifft. Der Alex hat es gerade gesagt, wir brauchen Dynamik aus dem Mittelfeld. Und jetzt gucke ich hier und lese, manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten. Marcel Hartl verlässt St. Pauli. Da ist doch klar, wo es hingeht, wenn er solche Sätze sagt oder nicht. Der Mann ist ablösefrei. Das kann ja nur so sein, dass Markus Mann da schon den ersten Schnapper wieder gemacht hat und dafür sorgen wird, dass André hier endlich mal seinen Mund hält und endlich mal anerkennt, was wir an unserem Sport und unserem Sportchef haben. Was wir da alles Gutes dran haben. Also
schön, dass du das da so reingebracht hast. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch eine Gehaltsobergrenze, also die Zeit nach, wo Dennis da meinte, da Markus Mann hat dann immer wieder ablösefreie Spieler geholt. Fabian Kunze würde ich jetzt mal kurz nennen. Aber oftmals zu einem Gehalt, das wir im Zweifel jetzt nicht mehr zahlen. Alex, wie kann das funktionieren, wenn du jedes Jahr einen geringeren Etat hast und auch jetzt wieder, wir durften es lesen, die Ablösesumme von Derek Köhn im Winter vollumfänglich nutzen müssen, um überhaupt in die Nähe von 60 Millionen für den Gesamtetat, Mannschaft, Trainer, Staff und so weiter aufwenden zu können. Und es da dann mutmaßlich Mannschaften gibt, die mit über 20 Millionen kommen. Also ist dann Geld wirklich keine Rolle oder spielt keine Rolle? Und ist dann diese Eingespieltheit, wenn du den Stamm zusammenhältst, das große Fund, mit dem wir wuchern können?
Also erstmal glaube ich, dass 96 ein Grundgerüst hat, sich auch jetzt in diesen zwei Saisons erarbeitet hat, was erstmal gut ist. So, und es ist immer von Vorteil, wenn ein Trainer jetzt 2 Jahre da ist, wenn auch dieses Grundgerüst an Spielern da ist, auch eine gewisse Achse, gerade mit Spielern wie Zieler, Halstenberg und so weiter. Das sind erstmal positive Dinge, aber du musst jetzt sehr gezielt gucken, Positionsprofile zu definieren, wo du Verstärkungen brauchst. Aus meiner Sicht brauchst du ganz klar eine Verstärkung auf der linken Seite, linke Verteidigerposition, Schiene, je nachdem, wie Stefan auch spielen möchte, weil der Abgang von Derek Köhn ist nicht kompensiert worden. Ich finde auch, obwohl ihr das vielleicht ein bisschen anders seht, dass noch ein zweiter Top-Verteidiger neben Halstenberg gut tun würde, weil ich finde, nochmal, wenn ihr euch die Statistik anguckt, 96 hat aus meiner Sicht, um ganz oben zu stehen, zu wenig zu Null-Spiele gemacht. Und das liegt nicht an Zieler und das liegt auch nicht an Halstenberg, aber ich finde schon, dass es immer wieder auch so kleine Fehler gab in der Mannmarkierung, im Stellungsspiel, wodurch 96 in Rückstand geraten ist. Auch die beiden Gegentore gegen Kiel waren ja wieder zu vermeiden, aber in der Boxverteidigung war 96 beispielsweise nicht absolut top. Deswegen muss man schon auch gucken, kann man vielleicht da nochmal einen richtig guten Innenverteidiger dazu holen. Die größte Baustelle sehe ich nach wie vor im zentralen Mittelfeld, weil ich sage, und das habe ich auch schon zu Saisonbeginn gesagt, es sind zu ähnliche Spielertypen. Der Königstransfer aus Fürth ist insgesamt nicht aufgegangen, das muss man klar sagen. Und auch Spieler wie Kunze, Besuschkow haben ähnliche Attribute wie Christiansen. Aber es fehlt an Tempo, an Dynamik nach vorne, auch an Impulsgebung nach vorne. Also muss 96 aus meiner Sicht im zentralen Mittelfeld definitiv sich verstärken. Und dann fehlt nach wie vor für mich einfach dieser Neuner vorne. Nochmal, es ist schön, wenn man 3, 4 Spieler hat, die für eine gewisse Quote zwischen 5 und 10 oder wie in Fall Teuchert 11 sorgen. Aber am Ende des Tages, und das zeigen ja viele Statistiken in allen Spielklassen, du brauchst schon auch vorne diese Unterschiedsspieler. Düsseldorf hat ihn beispielsweise mit Solis gehabt. Da musst du, finde ich, insgesamt, ihr habt es angesprochen, wenn du nicht diese absoluten Top-Möglichkeiten im finanziellen Bereich hast, musst du auch ein Stück weit kreativ sein im Scouting und auch in der Auswahl der Spieler. Damit meine ich zum einen ja Laien vielleicht auch oder Entwicklungen von jungen Spielern, also Spieler dazu zu holen. Holstein Kiel hat zum Beispiel super Transfers gemacht mit dem Rote von Borussia Dortmund. Der hat eine Top-Saison gespielt. Also da musst du auch natürlich ein bisschen Glück haben, auch ein Händchen haben, solche Spieler für so einen Weg zu begeistern. Das kann der eine Weg sein. Und der andere Weg ist aber auch vielleicht dann mal über den Tellerrand hinauszuschauen, vielleicht auch in das nahe Ausland. Und dann nenne ich jetzt mal wieder das Beispiel Haris Tabakovic, der von Austria Wien zu Hertha BSC gewechselt ist für eine Ablösesumme von 500.000. Also man kann bei Hertha BSC viel kritisieren in den letzten Jahren, was da so gelaufen ist. Aber das war ein absoluter Top-Transfer, der 22 Tore gemacht und auch noch einige Scorer. Und Haris, wie gesagt, kenne ich ja nun sehr gut aus meiner Zeit in Österreich. Wenn du so einen vorne gehabt hättest bei 96, der dann den Unterschied ausmacht, ich glaube, dann würde Hannover 96 woanders stehen. Also nochmal, es gibt mehrere Ansatzpunkte und ich hoffe und wünsche 96 sehr, insbesondere Markus und Stefan, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und zielgerichtet Spieler dazu gewinnen, um dieses Grundgerüst zu verstärken und um dann den Angriff nach oben zu starten.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt gerade alle offenen Themen und eine Baustelle von 96 im Kader und du hast auch gerade im Mittelfeld das ganz gut herausgearbeitet. Ich bin gespannt, ob das dann gelingt, letzten Endes mit geringerem Budget keine Ablösesummen zahlen zu können. Dann doch bei den ablösefreien Spielern musst du übers Gehalt gehen, vielleicht über Handgeld gehen. Ja, allein der Glaube fehlt mir ein bisschen, aber da kommen wir ja noch zu einem Thema, nämlich wir werden ja auch deutlich mehr Einnahmen haben. Davon ist ja fest auszugehen. Das schiebe ich aber kurz in den nächsten Teil und wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Die Baustellen sind benannt. Dennis, es wird nur mit Geld gehen, wenn wir entweder Spieler abgeben, was ein Problem wäre, oder aber wir werden doch in Geld schwimmen. Warum werden wir schwimmen? Weil vor allem in der Nordkurve Preiserhöhungen von bis zu 20, über 20%, verzeiht mir bitte, auf die Dauerkarten erhoben werden. Also es wird doch funktionieren.
Naja, okay, ja. Es gibt grundsätzlich überall, glaube ich, Preiserhöhungen in dem Bereich, den du genannt hast, ist es mit am krassesten, das stimmt. Aber so wie ich das verstanden habe, wird das Geld ja benötigt für die Pyrostrafen. Also es wird nicht reinvestiert in den Kader. Insofern, glaube ich, hilft das nicht viel. Und ich bezweifle auch, ich weiß nicht, hast du es mal überschlagen? Ja. Selbst wenn alle dann sich trotzdem eine Dauerkarte holen würden, wie viel Mehreinnahmen wir erzielen könnten. Also wahnsinnig viel ist das auch nicht, oder?
Ja, ich glaube, wahnsinnig viel ist tatsächlich nicht. Und da müssen wir auch noch kurz ergänzen, dass dann auch die Fans darauf reagiert haben. Hannover eint, die Gruppierung der Fans in Hannover, hat eine Erklärung rausgegeben. Ich will sie einmal ganz kurz zitieren. Moin 96er, seit Montag haben wir also Gewissheit darüber, wie die Dauerkartenpreise für die kommende Saison aussehen. Für uns wenig überraschend reden wir in der Nordkurve von einer Preiserhöhung von über 20%. Auch wenn damit zu rechnen war, wollen wir dies nicht einfach so stillschweigend hinnehmen und mit euch bei einem Fanszene-Treffen über die Gestaltung der kommenden Saison sprechen. Daher fordern wir alle 96-Fans in der Nordkurve, vor allem aber im Supporters-Bereich, ich ergänze ganz kurz, 16-17, dazu auf, die Dauerkarte für die kommende Saison erst einmal nicht zu verlängern. Wir werden zeitnah den Termin für das Fanszene-Treffen kommunizieren, sodass im Anschluss des Treffens noch ausreichend Zeit für die Verlängerung, und jetzt kommt das Spannende, oder einen Blockwechsel sein wird. Chris, droht uns vielleicht wieder ein Szenario, ich erinnere mich an den Fanboykott, damals das Besuch oder die Besuche an der Beke, im Beke-Stadion bei der U23 und dann die Rückkehr ins Stadion in der Südkurve. Chris, droht uns sowas im Zweifel wieder?
Ich habe ja schon prognostiziert, dass das in der kommenden Saison dazu führen könnte, dass einfach in anderen Blöcken gezündelt wird. Natürlich kann man auch einfach den Block wechseln und sagen, dann stellen wir uns woanders hin. Du kannst als Verein, wenn du die Namen der Protagonisten den du ans Portemonnaie willst, nicht kennst, kannst du diese Leute nicht sanktionieren. Auch nicht, wenn du, wie 96 es jetzt hier macht, kollektiv Erhöhungen einfach beschließt und damit einer Menge treuer Anhänger der Nordkurve ebenfalls ins Portemonnaie greift, die mit Pyrotechnik, Zündelei, Böllern überhaupt nichts zu tun hat. Von daher, es war deutlich absehbar. Übrigens, als es hieß, dass wir ja jetzt den Goldtopf unterm Regenbogen gefunden haben, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass du die Preiserhöhung ansprichst. Also, ich dachte, 96 hätte endlich auch mal davon Wind bekommen, dass es durchaus Trikotsponsoren gibt, die dafür auch Geld bezahlen. Das wäre vielleicht auch, mal ein ganz interessanter Ansatz, diese Mittel abzugreifen und das nicht einfach so im luftleeren Raum verlaufen zu lassen.
Ja, da hast du recht. Also das heißt, wir haben da mehrere Themen. Also der Kader, das ist eine Thema.
Dann, du hast recht, wir schwimmen im Geld.
Ja, fast. Wir schwimmen auf jeden Fall. Also der Kader ist das eine Thema. Natürlich das Thema Dauerkartenpreise. Also es hat 96, so fair müssen wir dann sein, fair und transparent kommuniziert schon im Vorfeld, dass wenn das Zündeln in der Nordkurve oder auch bei Auswärtsspielen nicht weniger wird, dann wird man gezwungen sein, die Preise dann auch speziell in dem Areal, wo mutmaßlich am meisten gezündelt wird, deutlich zu erhöhen. Wir müssen sagen, N16, 17 war lange Zeit ein subventionierter Block, so ehrlich müssen wir dann auch sein, mit vergleichbaren Blöcken im Preis deutlich darunter. Das ist jetzt anders, wenn wir es vor allem vergleichen dann mit den Blöcken in der West, die also W18, W19, die direkt an den Nord grenzen, dann reden wir da auch schon über einen deutlichen Preisunterschied, niedriger in der West. Das war vorher deutlich anders. Also, aber es war kommuniziert, es war auch angekündigt, von daher eine verständliche Maßnahme. Ich bin gespannt, wie die Fanszene darauf reagiert wird, was beim Fanszene-Treffen dann letzten Endes noch, ist es nicht terminiert, rauskommt. Dennis, ja, wie beurteilst du das Ganze?
Na, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Jetzt mal unabhängig davon, Preiserhöhung, ja, nein, und inwieweit ist das fair? Kollektivstrafen finde ich, by the way, auch kacke, finde ich hier in Ordnung. Man kann Preise erhöhen, ne? Das ist grundsätzlich, ich meine, ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Was mich bei dieser ganzen Nummer stört, und es ist ja jetzt wieder vorprogrammiert, es wird natürlich weiterhin, es wird zusätzlich Stress geben, es wird auch weiterhin Unruhe geben. Und egal, wer daran jetzt schuld ist, es führt dazu, dass in diesen Vereinen, sage ich jetzt mal, ich meine jetzt nicht den e.V., sondern ich meine Hannover 96 und dass einfach, es gibt keinen Schulterschluss. Also das, was andere Clubs, die auch oben mitspielen, die aufsteigen, die brauchen, die eine Ruhe haben. In Kiel gibt es eine ganz andere Ruhe. Auf Pauli ist es die Mentalität und ist dieser Zusammenschluss, der da funktioniert. Und das ist bei uns immer jeder gegen jeden. Und dann muss es nur über den sportlichen Erfolg laufen. Und das ist vielleicht dann auch wieder ein Quäntchen zu wenig. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir mal in eine Situation kommen, wo wir diese ganzen Nebenkriegsschauplätze nicht mehr haben. Ich glaube, das würde Hannover, dem Standort und Hannover 96 sehr, sehr gut tun.
Das glaube ich auch. Und ich empfehle trotzdem allen interessierten LeserInnen, dann auch ein Twitter-Profil mal eben gerade, das ist dann das Twitter-Profil unter dem Handle @solonovantasei. So, ich versuchte es so auszusprechen, dass man es auch dann schreiben kann. Der hat da ein bisschen, wir kennen ihn auch früher als Dave. Dave erzählt dir was, vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen etwas. Und da gibt es eine ganz gute, pointierte Stellungnahme zu diesen Maßnahmen, ob man das machen kann, was die Konsequenz daraus sein könnte. Aber das werden wir alles noch bewerten müssen, wenn dann wirklich beim Fanszene-Treffen irgendeine Art von Entscheidung getroffen ist. Jetzt stochern wir da so ein bisschen im Nebel. Und deswegen wollen wir das nicht tun, sondern wir wollen vorausblicken auf was Schönes. Es ist wirklich die, ich bleibe dabei, historische und einmalige Chance, dass unsere zweite Mannschaft in die dritte Liga aufsteigen kann. Hannover 96, U23 ist Meister der Regionalliga Nord. Die unglückliche Konstellation, dass wir 4 Absteiger aus der dritten Liga haben, aber 5 Regionalligen haben, sorgt dafür, dass dann immer wieder im Wechsel Relegationen ausgespielt werden müssen unter verschiedenen Ligen, haben wir schon besprochen. In diesem Jahr ist es wieder soweit, im Übrigen ebenso wie beim Aufstieg des TSV Havelse, dass der Meister der Regionalliga Nord gegen den Meister der Regionalliga Bayern antreten muss. Die Mannschaften stehen fest. 29. Mai ist das Hinspiel. Es findet statt bei den Würzburger Kickers. Wir kennen sie noch tatsächlich aus jüngerer Vergangenheit als Zweitligist. Und das Rückspiel dann am 2.6., wir erwähnten es, wir sind dann auch live persönlich vor Ort, ist dann bei uns im großen Niedersachsenstadion. Bisher sind schon über 10.000 Karten verkauft. Alex, du bist ja nicht nur Experte der zweiten Liga, sondern hast auch die dritte Liga intensiv beobachtet und bist auch auskunftsfähig in Bezug auf untere Ligen, nämlich die Regionalliga. Alex, die Würzburger Kickers, eigentlich kann man sagen, ein Profiklub, der natürlich jetzt mit allen Mitteln versucht, wieder hochzukommen, auch dann in den bezahlten Fußball, nämlich in die dritte Liga. Kannst du uns da irgendwas über die Kräfteverhältnisse zwischen 96 U23, eine Mannschaft jugendlich aufgestellt, und Würzburger Kickers, eine erfahrene Mannschaft, die einfach nur hoch will?
Ja, du hast das ein Stück weit schon angesprochen. Die Würzburger Kickers wollen natürlich unbedingt wieder zurück in den absoluten Profifußball. Ich meine, der Verein hat ja in den letzten Jahren, wie auch angesprochen, sogar in der zweiten Liga gespielt, auch in der dritten Liga. Man hatte große Pläne, unter anderem auch mit Flyer-Alarm, einen sehr potenten Geldgeber. Es waren auch Leute am Ruder, beispielsweise wie Felix Magath, die dann versucht haben, diesen Verein irgendwo nach oben zu bringen. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. Am Ende des Tages ist es dazu gekommen, dass der Verein runtergegangen ist bis in die Regionalliga Bayern und jetzt unbedingt wieder hoch möchte. Das heißt, die Strukturen sind nach wie vor professionell, auch mit dem Stadion, mit dem Umfeld. Man muss dazu sagen, dass sicherlich die Regionalliga Bayern nicht diese Leistungsdichte hat, wie es andere Regionalligen haben, beispielsweise auch wie bei uns in der Südweststaffel. Das heißt, es war auch schon von vornherein klar, dass Würzburg da eine dominante, tragende Rolle spielen wird, auch mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der Verein hat. Sie haben aus meiner Sicht eine erfahrene, robuste, physisch starke Mannschaft. Und diese Attribute werden sie natürlich auch in die Aufstiegsspiele mit reinnehmen. Aber, und das ist die große Chance aus meiner Sicht für die Truppe von Daniel Stendel, 96 hat zum einen natürlich eine überragende Saison gespielt. Und ich glaube, dass sie diesen Flow jetzt einfach auch mitnehmen wollen. Warum haben sie das getan? Weil einfach die Spielidee, die Daniel natürlich einbringt, dieses Pressing, dieses Jagen, auch diese jugendliche Dynamik. Sie haben die Regionalliga Nord überrannt mit ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko, ne, des hohen Verteidigens, auch der Fehlerquote in der Defensive. Da waren ja schon auch Spiele dabei, wo es auch hinten ein paar Mal gezappelt hat. Aber nochmal, sie haben eine unfassbar gute Offensive dargestellt. Und diese vielen jungen Spieler haben einfach ihre Unbekümmertheit und Dynamik reingebracht. Und genau das sind die Attribute, mit denen sie jetzt auch Würzburg schlagen können, mit denen sie ihnen wehtun können. Also nochmal, wenn es um Erfahrung geht, wenn es um Robustheit, Physis geht, dann hat sicherlich Würzburg Vorteile. Aber ich glaube schon, dass 96 ihnen wehtun kann, wenn sie diese Dynamik, auch diese Zielstrebigkeit an den Tag legen, wie sie das in der Saison gemacht haben, auch mit diesem Pressing und Gegenpressing. Und sie müssen es einfach schaffen, diese Dinge einzubringen und am Ende des Tages, wie das immer in Aufstiegsspielen der Fall ist, es geht um die Performance in zwei Spielen und da musst du da sein, da musst du abliefern. Aber ich glaube schon, dass 96 mit der Art und Weise, wie sie spielen, aber auch mit diesen Spielertypen Würzburg knacken kann und ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen.
Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Und Chris, wir müssen ganz klar sagen, 96 U23 in den letzten beiden Jahren, wir waren am Ende der vergangenen Saison dann Dritter, hinter dann dem Aufsteiger und auch hinter dem HSV, der damals sich entschieden hat, nicht für die dritte Liga melden zu wollen. Wir haben eine Entwicklung genommen unter Daniel Stendel, die schon beachtlich ist. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, auch gerade in der Saison jetzt viele noch für die U19 eigentlich berechtigte Spieler dann in der U23 so performt, gegen zum Teil auch, ich sag mal, VfB Oldenburg, SV Meppen, also da sind ja auch Namen dabei, die auch für Profifußball stehen. Chris, jetzt steht fest, wer auch aus der Profimannschaft die U23 unterstützt. Brooklyn Ezee wird es sein, selten, sowohl bei den Profis als auch bei der U23 eingesetzt. Kolja Uden von Thorsten Matuschka quasi nach Hannover transferiert und dann in der U23 relativ schnell zum Profi geworden, wird mit dabei sein. Es ist klar, dass Jürgen Börner natürlich auch dabei sein wird. Leo Weinkauf wird mit dabei sein. Christopher Scott ist noch fraglich, weil er sich A, verletzt hat und B, auch noch gar nicht klar ist, bleibt der, geht der, weiß man nicht ganz genau. Wer aber nicht dabei ist, und das ist für mich der entscheidende oder mit ein entscheidender Punkt, ist Lars Gindorf.
Ja.
Ja, Lars Gindorf, na klar, jetzt auch Stammspieler bei den Profis, völlig unbestritten, aber eben auch Kapitän der U23-Mannschaft. Und in 21 Spielen, in 22 Spielen, verzeiht mir, mit 22 Toren ausgestattet, also ein Garant.
Einer der Garanten, für, ja, einer der genau. Garanten, dass wir überhaupt da stehen, wo wir jetzt stehen und diese ja. Gelegenheit haben. Und nur damit der Spieler ein oder zwei Wochen mehr Urlaub hat in Vorbereitung für die neue Saison, jetzt diese denkwürdige Chance quasi uns und dass wir uns da künstlich schwächen, dass wir mit Abstand den stärksten Spieler der Saison dort rausnehmen, den Captain, das Herzstück quasi rausnehmen, dass wir auch dem Spieler quasi die Möglichkeit geben, seine hervorragende Saison jetzt perfekt abzuschließen. Also wie gesagt, natürlich ist es toll, wenn die Mannschaft aufsteigt, aber ich glaube, für Gindorf fühlt sich das schon besser an, wenn man dann Bestandteil auch der Relegationsspiele ist, wo man dann den letzten Schub macht, um wie man sagt, den Bock umzustoßen und letztendlich die Saison erfolgreich abzuschließen. Also ich verstehe es nicht. Der Spieler ist jung genug, dass er es jetzt mal aushalten kann, zumal er ja nicht irgendwie international eingebunden ist in die Meisterschaft, jetzt in die bevorstehende Europameisterschaft. Der Spieler ist jung genug, dass er das aushalten könnte, eine Saison mit einem reduzierten Urlaub klarzukommen. Ich bin völlig perplex. Das einzig Positive, wenn du sagst, die Entwicklung von der letzten Saison zu dieser Saison, die Entwicklung ist nicht abgeschlossen und der Trainer bleibt. Das ist, denke ich mal, ja, die beste Nachricht.
Ich wollte es gerade sagen. Genau, wir haben darüber gesprochen, dass sein Vertrag eigentlich aussagt. Es gab auch Gerüchte, dass mutmaßlich höherklassige Vereine an Daniel Stendel interessiert sind. Es ist jetzt klar und sicher, Daniel Stendel bleibt auch die nächsten 3 Jahre. Bei Hannover 96 hat jetzt seinen Vertrag verlängert für das Traineramt bei der U23. Denn es für mich ist das auch, Chris wollte sagen, die schönste Nachricht darum herum. Weil Daniel, das muss man so klar sagen, also wir haben ja auch über ihn viel gesprochen, wir haben ja sogar in der Hinrunde mal gescherzt, wobei, ja, vielleicht sogar relativ ernsthaft gescherzt. Ja,
der eine mehr, der andere weniger ja, gescherzt, würde ich sagen.
Also ich war schon sehr überzeugt davon. Aber dass wir Daniel auch auf der Profibank sehen, ich würde auch jetzt sogar sagen und behaupten wollen, ja, dass wir Daniel Stendel jetzt verlängert haben, ist jetzt nicht das Schlechteste, weil wenn das mit Leitl nicht funktioniert, haben wir zumindest jemanden, bei dem wir wissen, dass es funktionieren könnte, weil er auch gereift ist. Aber Alex hat es auch erzählt, diese risikoreiche Spielart von Daniel, immer sehr attraktiv, immer hochinteressant, nicht immer zu null. Das ist auch, glaube ich, gar nicht
sein Anspruch. Nicht ungefährlich.
Er gewinnt lieber 5-4 als 1-0. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber auch das ist für mich ein wirklich ganz, ganz wichtiges Zeichen. Daniel Stendel hat verlängert. Und ich glaube, das könnte der Mannschaft nochmal so einen Push geben. Was meinst du?
Könnte und wird es wahrscheinlich auch. Ansonsten bin ich bei euch, was die Spieler angeht und wer jetzt dazu stößt und wer eben nicht, finde ich auch ehrlich gesagt schade, weil Damar und Foti, die jetzt die letzten Spiele sehr, sehr stark waren, sind ja auch nicht mehr dabei, weil die zu ihren Vereinen zurückgehen oder woanders hin verliehen werden. Also Gindorf wäre toll gewesen. Wir stecken letztlich nicht drin. Wir wissen nicht, hätte er wirklich gewollt. Das ist ja alles Spekulation. Wir gehen davon aus, ja, und ich glaube, es wäre auch super gewesen. Aber es ist jetzt so, jetzt müssen es die Jungs richten, die es die ganzen Spiele ohne ihren Kapitän schon sehr gut gemacht haben. Und da müssen wir denen mal vertrauen und hoffen, dass sie das schaffen. Und ich gehe auch so weit, selbst wenn sie es nicht schaffen, sie haben einfach eine fantastische Saison gespielt. Das ist aller Ehren wert. Und das ist das Wichtige letztlich, genauso wie, und jetzt komme ich zu deiner Frage mit Daniel Stendel, das ist insgesamt für Hannover 96 wahnsinnig wichtig. Kontinuität, nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch gerade bei den U-Mannschaften, dass wir da was aufbauen, dass wir eine dass wir bauen uns langsam auf, dass wir eine Adresse werden im Profifußball, dass andere Vereine, Erstligisten sagen, ah, guck mal, da können wir mal unsere Spieler hingeben, aus denen wird was. Die werden vielleicht sogar Nationalspieler. Ja, Maxi Bayer haben wir ja vorhin schon gehabt. Auch, und das ist ja etwas, wo wir als Hannover 96 letztlich mitarbeiten müssen, weil nur darüber bekommen wir die Möglichkeit, Spieler zu entwickeln, vielleicht auch mal Transfers zu tätigen und dann darüber halt uns peu à peu wieder nach oben zu arbeiten und dann vielleicht auch, wie andere Vereine das schon geschafft haben, Freiburg, in der ersten Bundesliga mal wieder langfristig uns festzusetzen. Das muss der Weg sein.
Ja, das muss der Weg sein, ja. Ja. Das bin ich bei dir. Alex, ich will dich nochmal als Trainer reinholen. Das wäre das erste Mal in dieser Konstellation, dass ein Zweitligist seine Zweitvertretung oder seine höchste Jugendmannschaft, so würde ich es mal sagen, so in dem Übergangsbereich Jugend, Herren, in eine Klasse tiefer hat. Ja, also es gibt die Konstellation Erstligist, Drittligist nicht mehr so oft, aber es gibt sie noch. Aber Zweitligist, Drittligist wäre nur 96 outstanding. Glaubst du, das macht tatsächlich einen entscheidenden Unterschied dann auch in dieser Geschichte? Okay, wir also profitieren, können die Profis davon noch mehr profitieren? Ist das Leistungsniveau Regionalliga, Dritte Liga wirklich so ein großer Unterschied, dass man sagen muss, das wäre für uns auch dann im Hinblick auf die Entwicklung von Spielern, vielleicht auch dann nochmal andere Leihspieler mit der Option, okay, wenn es bei den Profis nicht wird, dann eben in der dritten Liga. Macht das einen Unterschied?
Ja, es gibt ganz viele Aspekte, die positiv wären, wenn diese zweite Mannschaft von Hannover 96 in der dritten Liga spielen würde. Zum einen hast du es angesprochen, dass natürlich die Vernetzung noch viel intensiver sein kann, weil einfach nur noch eine Spielklasse dazwischen ist. Ich glaube auch, dass du einfach dann sehr, sehr gute Möglichkeiten hast. Es wurde auch schon angesprochen, dass 96 natürlich auch ein Verein sein kann, der auf dem Radar ist für die Entwicklung von jungen Spielern. Und das kannst du natürlich in der dritten Liga noch viel, viel besser abbilden als in der Regionalliga. Ich glaube auch, dass es für Hannover 96 eine große Chance ist, im Norden eine Stellung sich jetzt zu erarbeiten. Ich habe ja schon seit Jahren gesagt, so, du hast jetzt eine Infrastruktur geschaffen mit dem NLZ, was neu gebaut wurde, was top ist. Aber jetzt musst du das mit Leben füllen. Und man merkt schon, dass sich jetzt auch seitdem Markus da ist, was tut. Gerade auch in der Vernetzung NLZ-Profimannschaft. Mir fehlt noch ein Stück weit die Spielidentität. Die ist noch sehr unterschiedlich in den einzelnen U-Mannschaften. Aber grundsätzlich geht es nach vorne. Auch, dass junge Spieler diesen Weg dann auch im eigenen Verein in die Profimannschaft machen können. Und 96 hat eine große Chance, diese Stellung im Norden zu erreichen. Weil, wenn man mal drumherum guckt, der VfL Wolfsburg hat die U23 abgemeldet. Die haben jetzt diese Partnerschaft auch mit St. Pölten aufgelöst. Die suchen händeringend eine Möglichkeit, wie sie wieder auch diese Vernetzung zwischen Jugend- und Profibereich hinbekommen. Eintracht Braunschweig spielt mit der U23 nächstes Jahr in der Oberliga. Die sind jetzt gerade aufgestiegen von der Landesliga in die Oberliga, aber auch ein Riesenunterschied. Werder Bremen war abgestiegen, versucht jetzt gerade händeringend wieder in die Regionalliga zurückzukommen. Auch der HSV wollte im letzten Jahr nicht aufsteigen. Das heißt, das ist eine Riesenchance für 96, in diese dritte Liga zu kommen, dadurch auch ein Schaufenster zu sein für junge, entwicklungsfähige Spieler und einfach diesen Part der Entwicklung des eigenen Nachwuchses, der Akademie, einfach Rechnung zu tragen, super Infrastruktur und jetzt füllen wir das mit Leben und schaffen es immer mehr, eigene Spieler auszubilden und diesen Weg von unten nach oben zu bestreiten. Und es gibt auch, und das ist der letzte Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, es gibt ja genug Beispiele, dass einfach der Sprung von der U19 in den Profibereich extrem groß ist, auch in die zweite Liga. Und deshalb musst du diesen Übergangsbereich haben. Da gibt es genügend Beispiele. Marcel Halstenberg ist das beste Beispiel. Der hat es damals bei 96 im ersten Schritt vielleicht noch nicht in die Profimannschaft geschafft, ist dann über Dortmund und Pauli hat er seinen Weg gemacht. Und von diesem Beispiel gibt es genügend andere. Und deswegen sage ich ja, Übergangsbereich extrem wichtig und das, was 96 da jetzt geschaffen hat, auch mit Daniel in den letzten 2 Jahren, ist super. Man hat jetzt auch so eine Nische gefunden in diesem Jahr, weil, du hast es angesprochen, Traditionsvereine wie Oldenburg, Meppen haben ein bisschen geschwächelt und in diese Nische ist 96 jetzt reingegangen, hat eine Top-Saison gespielt und es wäre jetzt die Krönung für Daniel, auch für den Verein, wenn man es in die dritte Liga schaffen würde. Ich hoffe sehr darauf, habe aber auch gewisse Bedenken, weil ich schon finde, dass mit den angesprochenen Spielern wie Foti, wie Damar, auch wie Gindorf wichtige Säulen in diesen Aufstiegsspielen nicht mit dabei sind, die Garanten für den Erfolg in dieser Saison gewesen sind, die auch den Unterschied ausgemacht haben. Ich hoffe sehr, dass die Mannschaft das trotzdem kompensieren kann. Und es wäre wirklich eine tolle Entwicklung für Hannover. Und ich bin ja jemand, der nach wie vor mit der Familie in Hannover lebt. Und ich fände es geil, wenn 96 mit der zweiten in die dritte Liga aufsteigt.
Und ich fände es auch geil. Und ich verzeihe dir auch, dass du mir als Wahl-Göttinger nochmal unter die Nase gerieben hast, dass Göttingen 05 nicht stark genug gewesen ist, um den Aufstieg der zweiten Mannschaft der Unaussprechlichen zu verhindern und dann nur Zweiter wird. Ich verzeihe dir das, Alex. Und man muss aber auch ganz klar sagen, ich will da doch diesen Ball nochmal aufnehmen, dass nämlich das ein ganz gutes Beispiel übrigens ist, weil die östlichen Peiner sich mal ganz bewusst entschieden haben, die U23 quasi nicht mehr zu haben. Und dann auch diesen Gang, klar, auch durch den Drittliga-Abstieg von Braunschweig mussten sie weiter runter, aber auch dann den Abstieg in die Landesliga vollzogen haben und dann nach der letzten Saison gesagt haben, nein, wir wollen wieder eine U23 haben. Wir brauchen diesen Unterbau für unsere Profimannschaft, um daraus auch Spieler dann noch näher heranzuführen und dann letzten Endes folgerichtig dann in dieser Saison auch dann aus der Landesliga Braunschweig in die Oberliga Niedersachsen aufgestiegen sind. Und das zeigt, glaube ich, eine Wichtigkeit der U23. Und ich würde es auch geil finden und ich sage nochmal, also wenn es dann die Spieler, diese Unterschiedsspieler nicht gibt, dann müssen wir eben auf der Tribüne den Unterschied machen, dass wir Sachsenstadion schön voll machen und unsere Jungs dann im Rückspiel, egal wie das Hinspiel ausgeht, nach vorne peitschen. Ich glaube, das muss der Anspruch sein. Jetzt meine Frage nochmal abschließend, ich will keinen Ergebnistipp, aber Chris, glaubst du, die Jungs schaffen das?
Ich glaube, es wird ganz, ganz schwer, aber weil wir das Rückspiel zu Hause haben und von einem fantastischen Publikum getragen werden, werden wir es knapp schaffen, den Traum wahr werden zu lassen.
Dennis, was meinst du?
Ja, ich bin ja hier immer das positive Glücksbärchen im Podcast und natürlich schaffen wir das. Auf jeden Fall.
Gut, das ist mal eine klare Aussage. Alex, 50-50 oder könnte 96 schaffen?
96 schafft es. Also ich finde einfach, sie müssen sich jetzt belohnen. Sie haben wirklich eine Top-Saison gespielt, sie haben einen Flow. Ich habe Bedenken in der Offensive, weil diese Unterschiedsspieler fehlen. Aber ich hoffe einfach, dass die anderen Spieler das in der nötigen Geschlossenheit kompensieren. Und auch dann noch ein Appell an alle 96-Fans, ja, geht ins Stadion, unterstützt die Truppe. Daniel und seine Jungs haben es verdient und ich wünsche mir sehr, dass das auch dann gerade im Rückspiel mit der Unterstützung der Fans im eigenen Stadion klappt und der Aufstieg gelingt.
Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, aber ich sage auch nochmal, ich glaube auch daran und ich kann auch diesen Appell nur unterstützen. Kommt ins Niedersachsen-Stadion, peitscht unsere Jungs nochmal nach vorne. Den Aufstieg, den uns die Profis nicht geschenkt haben, können uns die Amas schenken. Und da sollten wir unseren Teil zu beitragen. Und ich weiß, es gibt da Kritiker unter euch, die U23, die Entwicklung und dann das Geld, was dann da reingesteckt werden muss, und bei den Profis viel kritisch beurteilen. Aber Alex hat es uns erklärt und ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, es ist wichtig, dass der Unterbau möglichst hoch spielt, um noch attraktiver zu sein, nämlich für, Chris hat vorhin gesagt, SC Freiburg, so like, ne? Also ist gar nicht falsch, also Dennis war es, entschuldigt bitte, es war gar nicht Chris, das war mein Fehler. Also Dennis hat gesagt, SC Freiburg like und es ist gar nicht schlimm, also es ist nicht schlimm und noch attraktiver zu sein für die Spieler, die wie früher Marcel Halstenberg vielleicht auch von den falschen Sportdirektoren gar nicht gekannt wurden, liebe Grüße, Dirk Dufner, dann es nicht schaffen, bei dem eigentlichen Verein dann bei uns sich durchzusetzen, weil wir eben die zweite und die dritte Liga gleichzeitig bieten und damit eine hohe Chance, dass die Jungs sich weiterentwickeln können. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, hören wir uns natürlich auf jeden Fall zurück, das kann ich versprechen, nachdem die Relegation gespielt ist, mit einer kleinen Sondersendung und ansonsten kommt gut durch den Sommer, das heißt nicht, dass wir uns nicht wiederhören. Ich freue mich darauf, auch in der Konstellation weiterzumachen. Auch Alex, das darf ich sagen, du wirst es versuchen, möglich zu machen, immer mal wieder bei uns zu sein. Da freue ich mich sehr drüber. Herzlichen Dank dazu. Natürlich auch dann mit den Wünschen auf eine erfolgreiche Saison. Nur im oberen Tabellendrittel in der Regionalliga Südwest, die, Klammer auf, die stärkste Regionalliga ist von allen. Also da auch die besten Wünsche und die Freude, dass du dann immer mal wieder bei uns sein wirst. Und liebe 96-Fans, denkt immer daran. 96, Ali. Und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!